Deutschlandfunk Kultur Lesart.
In der Twitter-Welt tobte die ganze Woche eine Debatte, nachdem die Infowelle des RBB eine Liste der 20 wichtigsten Bücher des neuen Jahres veröffentlicht hatte und darauf stand keine einzige Frau. Das ist in der Tat recht verwunderlich, denn allein im Januar erscheinen einige großartige Wiederentdeckungen englischsprachiger Autorinnen, die viele Jahre in Vergessenheit geraten waren. Dabei gibt es in ihren Romanen einiges zu entdecken, auch zu den viel diskutierten Rollenbildern unserer Zeit. Mein Kollege Stefan Mesch hat sich diesen neuen, alten Feminismus in der englischsprachigen Literatur angesehen. Es gab ja in den letzten Jahren so einen Riesenhype um Jane Gardam, die entdeckt wurde. In England ist sie eh bekannt, aber bei uns war das wirklich so ein richtiger Boom. Und so ein Erfolg, er zieht ja oft dann so Nachahmer nach sich, dass dann Verlage auch gucken, was gibt es denn da noch und was können wir da ähnliche Bücher nochmal zeigen. Ist das bei diesen Büchern, die Sie sich angeschaut haben, auch so oder gibt es da noch andere Gründe?
Nee, absolut, genau. Ich habe mir jetzt einfach 5 Bücher ausgesucht. 4 davon erscheinen jetzt erst noch, die ersten im Januar. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel der Dumont Verlag jetzt so letzten Juni gab es ein Buch Vortreffliche Frauen von Barbara Pym, übersetzt von Sabine Roth. Das ist ein großes Herzens- und Lieblingsbuch von mir. Es gab es schon ewig auf Deutsch, aber jetzt gab es eben nochmal eine Neuauflage. Und das ist sowas, wo ich eh schon halt seit Jahren sage, alle müssen das lesen. Und dann erscheint so genau ein Jahr später, also im Juni 2020, wieder in ähnlicher Gestaltung, wieder im selben Verlag, ein ähnliches Buch aus einer ähnlichen Zeit, nämlich Ein unerhörtes Alter von Rose Macaulay. Und für mich sind das Bücher, von denen ich zuerst auf Leseplattformen wie Goodreads gehört habe, denn es gibt einen britischen Verlag, Persephone Press, der wurde 1999 auch von einer Verlegerin gegründet. Und das sind Bücher, wo ich, keine Ahnung, als Schüler oder so noch gesagt habe, oh, was ist das für tantige Literatur oder wie angestaubt ist das, irgendwelche Frauen- und Gesellschaftsromane. Ich bin eh nicht besonders anglophil, also eigentlich sind das so staubige Schmöker von Frauen für Frauen oder so. Und da sagen halt immer mehr Leute, nein, dieses Buch ist der Hammer und das sagt uns ganz viel über heute. Und deshalb bin ich auch ein bisschen nervös zu sagen, oh, das ist jetzt eine Wiederentdeckung oder gar eine Wiederentdeckung, die ich gemacht habe, sondern es gibt einfach halt diese Verlage im englischsprachigen Raum wie Persephone Press oder in Amerika das Buch Imprint der New York Review of Books, der Zeitung, die bringen auch regelmäßig Bücher raus. Und dann passiert es einfach ganz oft, dass 2, 3 Jahre später plötzlich ein deutscher Verlag sagt, oh, wir haben hier eine unerhörte Neuentdeckung. Und ich denke, nee, das sind einfach Kultbücher. Vor 80 Jahren waren die schon mal in aller Munde und jetzt kommen die zurück. Und das Schöne ist aber, dass die plötzlich viel feministischer gelesen und verstanden werden.
Sie haben es ja gerade gesagt, es ist eben offenbar keine staubige Tantenliteratur, sondern was sind es für Frauen, die da durch diese Bücher, für die sie sich so begeistern, geistern?
Also bei Barbara Pym, das ist echt ein bisschen tragisch. Das wirkt nämlich wie ein ganz leichter Unterhaltungsroman. Es geht um eine Frau, die langsam älter wird und die ihr Vater war schon irgendwie Geistlicher und jetzt wohnt sie neben einem Vikar und der Vikar braucht so ein Mädchen für alles, aber auch jemand, der ihr zum Beispiel so bei so Arbeiten, beim Schreiben und so hilft. Und sie ist einfach sehr schlau und aufgeweckt und macht das eigentlich gerne. Und dann findet sie noch einen Verehrer, der auch so ans Heiraten denkt. Aber der braucht auch jemand, der für ihn so die Bibliografien seiner wissenschaftlichen Arbeiten schreibt. Und so, und es geht dann darum, wie dieses Mädchen für alles einerseits denkt, oh ja, ich werde ja von allen umschwärmt und ich bin offenbar wichtig. Die Kirche, das Patriarchat, diese ganzen Systeme würden ohne mich total zusammenbrechen. Aber andererseits merkt man halt so, nee, die mögen die gar nicht. Oder es ist einfach halt ganz viel von diesem ganzen System fußt einfach auf unbezahlter Arbeit und auf Care-Arbeit und auf Mental Load von solchen Frauen. Und das wurde dann sehr schnell einfach zu einem tragikomischen Horrortrip, wo ich dachte so, ich kann da echt jede Frau, die mit 17 irgendwie freiwillig Gemeindearbeit macht oder so, sollte dieses Buch lesen und dann nochmal überlegen, ob sie das wirklich einfach machen will. Und das
verbindet
andere Buch,
das, ja, wollte ich gerade sagen, verbindet das thematisch, was Sie da beschreiben, auch dieser gesellschaftliche Kontext, das auch mit den anderen Büchern, die Sie sich angeguckt haben?
Ja, total. Wobei es ist immer ein weites Feld, weil ich finde, ich rede jetzt mal über das andere Buch, über dieses, das genau ein Jahr später kommt, Ein unerhörtes Alter, was ja auch wieder so ein bisschen trollig klingt, so ach, die unerhörte Frau in ihrem unerhörten Alter, aber auf Englisch hieß es Dangerous Ages, das heißt, es geht um mehrere Alter, es spielt 1920, also genau vor 100 Jahren und es geht so um 5 Frauen in derselben Familie und jede sagt, oh, ich bin 21, es wird gerade brenzlig, ich bin 33, ich muss mich entscheiden, ich bin 39, mein Leben ist vielleicht vorbei, ich bin 63, wofür habe ich überhaupt überhaupt gelebt? Ich bin 84, was soll dieser Mist? Und das ist so schön, wie sich das, also man kann da am Anfang ein bisschen schmunzeln, aber das sind alles Bücher, die so sehr leicht sind, zugänglich, toll, oft neu übersetzt, aber wo man nach einer Weile denkt, nee, das ist ganz schön gruselig, was diese Frauen durchmachen müssen. Und umgekehrt halt auch, hat sich jetzt wirklich so viel verändert in den letzten 100 Jahren? Ich fürchte nicht.
Und was denken Sie, warum diese Autorinnen überhaupt dann so in Vergessenheit geraten sind? Weil wurde das damals schon als zu widerständig empfunden? Hat man es deshalb zur Seite gelegt oder was vermuten Sie?
Nee, das ist schwierig. Das sind einfach, ich glaube, so verlagstechnische Gründe. Also ein anderes Buch, das jetzt halt wieder neu im hippen Diaphanes Verlag erscheint mit einem tollen Cover, ist Eis von Anna Kavan. Und so, wenn ich in Kanada oder so eine Buchhandlung gehe, steht das da in so einer Penguin-Ausgabe einfach überall. Das sind Bücher, die ich halt so seit Jahren auch angelesen habe und so, weil einfach so mir meine Bubble sagt, lies das mal, das ist toll. Und ich glaube, solche Bücher müssen irgendwie alle 15 Jahre mal wieder auch im deutschen Markt mit einem frischen Cover in einem großen Programmplatz veröffentlicht werden. S. Fischer zum Beispiel bringt total viele alte Bücher neu raus, aber sie machen das nur als E-Book-Ausgabe. Das heißt, ich finde das noch nicht mal in den Verlagsprogrammen und ab und zu sehe ich dann auf Amazon, oh mein Gott, dieses Buch ist zurück, aber halt keiner kauft dann diese Kindle-Ausgabe für 7 Euro. Und das ist es oft meistens. Also das sind Kultbücher und ich bin sicher, die gibt es auch in allen anderen Sprachräumen, nur kann ich eben nur Englisch so gut, dass ich dann diese ganzen Leseproben lese und da Freunde habe, die mir das immer wieder empfehlen.
Und steht denn diese Wiederentdeckung auch von so einem bestimmten Frauentypus oder von einer bestimmten Art über Frauen zu erzählen, auch in einem größeren Kontext? Also sehen Sie das auch zum Beispiel in Serien oder ja, ist das einfach auch eine Art Trend?
Mir hat Mad Men, die Fernsehserie, ganz viel beigebracht, weil ich weiß, dass wir da alle angefangen haben, die zu gucken, so 2007, 2008 und gesagt haben, ach ja, diese Kostüme, dieses Frühjahr so ein bisschen retro-schick, dann rauchen da alle und wir lachen so ein bisschen über den Sexismus oder denken so, ja, das war einfach eine ganz andere Zeit. Und je länger man guckt, oder Downton Abbey auch, so aus den 20ern, desto mehr denkt man, nee, das erzählt uns eben unglaublich viel über heute. Und das heißt auch, dass ich, wenn ich heute ein deutschsprachiges, also ein Buch sehe, das auf Deutsch erscheint, wo irgendwie eine Teetasse auf dem Cover ist oder ein Blumenstrauß, dass ich da gleich ganz anders rangehe und denke, nee, mal gucken, was hier passiert. Und es ist nicht so, dass man groß zwischen den Zeilen lesen muss oder das rausklamüsern muss, sondern, mein Gott, ich glaube, wir haben einfach als Gesellschaft jetzt besser gelernt, zuzuhören, wenn eine Frau sagt, nee, Moment, mir geht es hier dreckig und das ist ganz schön unfair.
Das heißt, es sind auch tatsächlich auch für unsere heutigen, ja zum Teil heftig geführten Debatten um Rollenbilder, Geschlechtsrollen und so, auch gewinnbringende Lektüren, sich diese Bücher nochmal anzugucken?
Für mich unbedingt. Ich muss nochmal zwei Loblieder singen einfach. Eis fand ich ganz, ganz schrecklich und bedrückend. Das ist aus der Perspektive von einem Mann geschrieben und er sagt, ach, es gibt dieses Mädchen, ich habe die einmal kennengelernt, sie ist 21 und wir steuern auf den großen Krieg zu, überall ist plötzlich Eis und Stürme, vielleicht gab es so Atomwaffen oder irgendwelche futuristischen Waffen, aber ich gehe jetzt zu diesem Mädchen. Und das ist ein Narrativ, das ich kenne und normalerweise wird das jetzt weitergehen mit, ich rette dieses Mädchen oder ich liebe dieses Mädchen, aber was er sagt, und dann schnappe ich sie und dann zerbreche ich sie oder und dann mache ich sie fertig oder und dann gehört sie mir. Und es geht dann so 180 Seiten einfach darum, wie dieser Mann wie eine unerbittliche Maschine in verschiedenen so Kafka-esken Zusammenhängen sich verhält wie so ein heutiger Videospieler, der sagt, hey, meine Quest ist, ich schnappe diese Frau. Und es ist so ekelhaft und misogyn und schrecklich eigentlich, aber es ist eigentlich der Tonfall, den ich die ganze Zeit sehe oder wo ich so denke, man muss halt wirklich nur das Wort lieben und retten durch das Wort benutzen und für mich behalten, verwenden und ja, es trifft total ins Nerv. Oder ein anderes Buch, das jetzt auch im Januar gleich kommt, die Berglöwin von John Stafford, das ist einfach super gediegen geschriebene Literatur voller Naturbeschreibung, also eigentlich so ein klassischer Schmöker. Bei Dörlemann kann jeder lesen, der so tolle Übersetzungen und so ein bisschen so ja, Landschaftsbeschreibungen mag und so. Das Einzige, was da raussticht, ist, dass die Hauptfigur nicht angepasst ist und einfach keinen Bock hat. Und so mit 9 sagen noch alle, naja, sie ist halt ein bisschen schrullig. Aber mit 14 sagen alle, boah, nee, du bist so eine Miesmacherin. Wir mögen dich nicht, wir helfen dir nicht. Was stimmt nicht mit dir? Und so. Und das ist eben witzig, wie sich da sehr schnell Abgründe auftun.
Also viele Leseempfehlungen von Stefan Mesch, der uns einen Überblick gab über die Neuerscheinungen vergessener Autorinnen aus dem englischsprachigen Raum. Vielen Dank.
Gerne.
Und die Liste der Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de.